hast eingeschaltet bei Bewusst Leben, dein wöchentlicher Kompass für innere Balance.
Herzlich willkommen zu Bewusst Leben. Und ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast, dass du dir die Zeit nimmst, in diesen Podcast reinzuhören. Denn ich weiß, dass das nicht selbstverständlich ist. Und heute bin ich nicht alleine und quassel ins Mikrofon rein, sondern ich habe einen wundervollen Gast. Und auf die Folge freue ich mich schon eine ganze Zeit lang. Denn ich darf die Sonja Koplin begrüßen. Hi Sonja.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Gerne, gerne. Wie geht's dir?
Ja, mir geht's gut, obwohl wir ja in einer aufregenden Zeit gerade leben und auch die aktuelle Zeitqualität, die ist ja sehr auffüllend für viele Menschen.
Kurze Einordnung, wir nehmen auf am 16. Dezember, ist natürlich auch kurz vor den Rauhnächten, das hat ja sowieso energetisch immer eine starke Qualität. Die Folge kommt ein bisschen später raus, aber einfach nur mal für die Einordnung vom Datum her. Genau. Sonja, wer bist du eigentlich? Ich möchte dir einmal kurz den Teppich ausrollen, damit meine ZuhörerInnen wissen, wen ich denn hier eingeladen habe. Sonja, du bist auf Social Media, wenn man dich nicht kennen sollte, ziemlich aktiv. Von daher kann ich da direkt schon mal den Tipp geben, einfach mal den Namen zu ergoogeln und dann auf den Socials zu schauen. Aber du bist traumainformierte Coachin. Du bist Expertin für Hochsensibilität. Hier wird's spannend. Und du hilfst, wenn man es jetzt mal so zusammenfassen möchte, Menschen auf ihrem Weg zum einen ihr Potenzial zu entfalten, aber auch Veränderungen ins Leben zu bringen. Oft geht das eine mit dem anderen ja einher. Aber auch den einen oder anderen Cycle zu brechen, zum Beispiel auch in der Familiensituation. Ganz spannend, werden wir drüber sprechen. Dein Background ist aber, dass du einen Master of Science hast in Gesellschaftswissenschaften mit einer Spezialisierung auf Arbeits- und Organisationspsychologie. Auch total spannend, was dann wiederum bei dir so einen wunderschönen innerlichen Mix formt aus, dass du wissenschaftliche Themen hast, dass du coachst, aber dass du auch in den Bereich Spiritualität gehst. Wir haben ja gerade schon das Thema Zeitqualität und Energie so ein bisschen angesprochen. Also das finde ich ein unglaublich spannender Mix, den du mitbringst, über den du sprichst. Und was du machst, du bist, ich habe es gerade schon gesagt, auf Social Media unterwegs. Das heißt, du bist Content Creatorin, aber du bist auch Speakerin, du bist Podcasterin, du hast auch einen Podcast. Und du bist vor allen Dingen Autorin. Und das ist der Punkt, der dafür gesorgt hat, dass du, also nicht der Hauptgrund, also ich hätte dich auch für jeden anderen Grund eingeladen, aber warum wir auch diesen Podcast oder diese Folge zusammen aufnehmen, denn du hast mir, ich halte es hier mal für alle Videopodcast-KonsumentInnen in die Kamera, ein Buch geschrieben, das da heißt Die Kraft der Schattenarbeit. Und ich spreche, und dann ist diese lange Intro auch gleich zu Ende, in diesem Podcast immer mal wieder über Schattenarbeit. Das hat mich auf meinem Weg auch total geprägt. Und deswegen fand ich das mega spannend, so ein Deep Dive mit deinem Buch, weil das wirklich dieses Thema in der Tiefe anpackt. Also alle Menschen, die jetzt zuhören und sagen, Schattenarbeit, schon mal von gehört, will ich eigentlich mal tiefer eintauchen. Dein Buch ist eigentlich genau der richtige Punkt, um das zu tun. Entweder wenn man schon auf dieser Reise ist oder wenn man damit anfangen möchte. Und ich möchte tatsächlich mit einem Zitat einsteigen und dann gebe ich dir auch das Mikrofon. Und zwar schreibst du in einem Buch, um uns von diesem unangenehmen Gefühl zu schützen, lenken wir uns durch Strategien wie Fernsehen und Social Media ab oder greifen zu Schokolade, Zigaretten oder Alkohol. Kleiner Disclaimer, jeder, der mich kennt, weiß, Pornografie kann ja auch nochmal gut reingenommen werden in diesen kleinen Mix. Wir bekommen oft schon in der Kindheit vermittelt, dass es sinnvoller sei, sich mit etwas abzulenken, anstatt nach innen zu schauen. Und so nutzen wir Menschen all diese Bewältigungsmechanismen, um durch den Tag zu kommen und um im übertragenen Sinne nicht zu viel zu fühlen. Gleichzeitig unterdrücken wir damit aber auch unser inneres Navigationsgerät, unsere Intuition. Natürlich ist es möglich, alles im Maßen zu genießen. Wenn sich diese Ablenkung allerdings verselbstständigt und zur Sucht wird und damit unser Leben kontrolliert, dann ist es an der Zeit, alte Muster abzulegen und neue Wege zu gehen. Story of my life. Richtig gutes Zitat. Hast du eine ähnliche Geschichte? Warum steht das so in deinem Buch?
Ja, ich habe eine ähnliche Geschichte. Ich habe zwar schon immer gedacht, gesellschaftlich kann ja hier irgendwas nicht stimmen. Also irgendwas finde ich komisch. Hatte auch zu vielen Sachen immer eigentlich schon eine Abneigung. Also ich trinke jetzt schon seit vielen Jahren gar keinen Alkohol. Und habe aber immer so gemerkt, okay, da ist irgendwie so ein innerer Konflikt in mir drin. Die Gesellschaft gibt mir dies vor, aber irgendwie mein Körpersystem sagt, dass das gar nicht so gut für mich ist. Bis ich dann natürlich irgendwann auch an einen Punkt gekommen bin, wo der Körper komplett gestreikt hat und ich gemerkt habe, ich muss einen anderen Weg einschlagen, ja. Und auch mit der Spiritualität, auch wenn ich die immer wieder einfließen lasse, bin ich an meine Grenzen gestoßen. Habe irgendwann gemerkt, es muss noch viel, viel mehr geben. Und das war tatsächlich, ich sage auch nicht nur der Körper, sondern oft ist eben die Seele, die dahinter steht, die Ebene, die mich so angesprochen hat, wo ich gemerkt habe, es funktioniert jetzt einfach nicht mehr mit den Kompensationsstrategien. Wir werden da ja auch sehr kreativ. Erst in den letzten Jahren ist da so Social Media dazugekommen und dieses Scrolling, dass man das auch untersucht hat, dass dadurch unsere Aufmerksamsspanne ja immer geringer wird und alles Mögliche. Es ist ja alles noch sehr neu für uns Menschen. Ich glaube, Rauchen und sowas, was du angesprochen hast, Pornografie, das kennen wir mittlerweile alle schon als Ablenkungsimplantate, nennt man das auch. Ja, dann habe ich irgendwann gemerkt, oh, die Kompensationsstrategien funktionieren nicht mehr, der Körper streikt, irgendwas muss ich mir einfallen lassen.
Genau, ich möchte noch mal einen Schritt zurück machen und dir die Frage stellen, was sind denn eigentlich dann unsere Schatten?
Ja. Also ich habe den Begriff noch so ein bisschen weiter ausgedehnt, wie es jetzt Jung zum Beispiel beschreibt, der ja so Begründer dieser ganzen Schattenarbeit und besonders spricht er von Schattenanteilen, dass es Persönlichkeitsanteile sind. Aber insbesondere ist das, was uns momentan auch einfach so verfolgt im täglichen Leben, eben das, wo wir nicht hinschauen wollen, was wir nicht fühlen wollen. Deswegen, der Schatten ist das, was der uns begleitet, vielleicht sogar ein Leben lang schon, den wir irgendwie spüren als Schwere, meinetwegen als Depression, wie auch immer, und wo wir nicht hingucken wollen. Also ich würde nicht nur davon ausgehen, dass es Schattenanteile sind, sondern ich weite das Ganze ja auch ein bisschen aus. Das sind genau die Anteile, die Emotionen, meinetwegen die Frequenzen, die wir so gerne mal wegdrücken.
Und dann in diesen Modus verfallen, der eben genau in deinem Zitat drin gesteckt hat, was ich gerade
Ja.
vorgelesen habe. In deinem Buch ist es ja eigentlich fast schon so ein Dreieck, von dem du die ganze Zeit sprichst, nämlich einmal die Schattenarbeit, ne? Das heißt, Schattenarbeit ganz klassisch, du fängst an, diese Schatten anzuschauen, also in diesen Schatten auch reinzuschauen. Das ist ja was im Verborgenen liegt, sonst würde es so nicht heißen. Aber du sprichst auch immer über Hochsensibilität und über Trauma. Wie hängt das jetzt alles miteinander zusammen? Du hast es gerade schon so ein bisschen angeschnitten, aber wie hängen diese drei Dinge miteinander zusammen?
Ja, das hast du schon ganz gut beschrieben. Die hängen miteinander zusammen. Also wir haben da immer überlappende Anteile. Und was dem zugrunde liegt, ist halt, was man lange nicht betrachtet hat, ist ein feines Nervensystem. Das heißt, sowohl die traumatisierte Person hat ein ganz feines Nervensystem, als auch die hochsensible Person und wird eben dadurch oft reizüberflutet beispielsweise, erfährt Überwältigungszustände, kann ihre eigenen Gefühle nicht gut managen, kann Sachen nicht gut nachverarbeiten und all diese Dinge greifen eben ineinander. Deswegen sage ich auch in dem Buch, naja, eigentlich ist es egal, ob du hochsensibel oder traumatisiert bist, beiden liegt ein feines Nervensystem zugrunde und da müssen wir ganz anders rangehen, wie bei einem Menschen, der es vielleicht sogar geschafft hat, Trauma besser zu verarbeiten oder besser mit der Umwelt klarkommt, wie auch immer man das definieren kann, weil wenn ich so da draußen in die Gesellschaft reingucke, sehe ich eher, dass die vermeintlich also wenn wir so vermeintlich denken, der hat das ja im Griff, sind das oft nur Menschen, die verdammt gute Kompensationsstrategien haben.
Schön. Was mich perfekt zur Frage überleitet, sind wir nicht irgendwo alle traumatisiert?
Ja, also mit der Frage habe ich mich sehr lange beschäftigt und auch in dem Buch geht es ja jetzt nicht nur zum Beispiel um Kindheitstrauma, was momentan sehr präsent ist, gerade bei Social Media, sondern es geht auch um generationsübergreifendes Trauma, ja, also das wirklich die unsichtbare Last, die wir mit uns tragen und da ist die Epigenetik auch schon ziemlich weit und das wird zum Glück auch immer mehr besprochen überall. Es gibt natürlich Dinge, da können wir nicht einfach sagen, das ist passiert und das kann ich mir noch irgendwie herleiten, sondern es gibt auch eben Dinge, die unsichtbar in uns wirken. Und wenn man auch erstmal Traumadynamiken kennt, weil man zum Beispiel, wie ich, auf dem Gebiet ausgebildet ist, dann weiß man, was da auch für Wechselwirkungen stattfinden. Man spricht sogar manchmal davon, dass Trauma ansteckend sein kann. Das will immer keiner hören. Aber gerade Menschen, die in sozialen Berufen leben, die viel mit dem Schicksal von anderen Menschen zu tun haben und die vielleicht hochsensibel, sehr feinfühlig sind, die werden das kennen, dass sie auf einmal in der Gegenwart von einer anderen Person sitzen und das Gefühl haben, dass sie auch in Überwältigungszustände geraten und alleine nur vom Zuhören der Geschichte vielleicht sogar im schlechtesten Fall retraumatisiert werden, also dass alles wieder wachgerüttelt wird in ihnen.
Der wunderschöne Trigger.
Ja.
Ne? Ja, super spannend. Jetzt ist es so, ich glaube, das ist nochmal wichtig, so zur Einordnung. Trauma ist immer sehr negativ belastet. Gerade wenn man nicht hinguckt, ist das gefühlt wahrscheinlich auch so. Ich möchte an der Stelle nur einmal so sagen, wenn man anfängt, die Schatten anzuschauen und auch ein Trauma zu identifizieren und auch zu verstehen und daran zu arbeiten, ne? Also da sprechen wir auch gleich nochmal drüber, was kann man denn eigentlich tun, wenn man traumatisiert ist? Ist ja nicht nur was, was man im Kopf zu lösen vermag, sondern ist ja auch auf einer Körperebene. Aber wenn man anfängt daran zu arbeiten, dann steckt dahinter ein großes Geschenk. Ne? Also ich kann das an der Stelle auch noch mal sagen. Also meine Traumata und meine Fluchtmechanismen, die sich natürlich in einem Extrem geäußert haben, was extrem ungesund war, habe ich tatsächlich erst an den Punkt gebracht, dass ich hier stehe und mit dir jetzt so ein Gespräch führen kann. Ne? Also ne, es ist immer, wenn man auch wenn jetzt du zuhörst und das Gefühl hast, boah, ich bin in so einer Sackgasse, das fühlt sich alles so scheiße an. Sorry für die Wortwahl. Ich weiß den Ausweg nicht. Nochmal in dem Moment einfach nur den Mut machen, durchhalten, vertrauen, daran arbeiten, den Weg gehen und dann steckt dahinter ein großes Geschenk, was im Grunde genommen jetzt schon anfängt, ausgepackt zu werden. Ich möchte nochmal zur Hochsensibilität kommen. Traumatisiert sind wir irgendwo alle, auf verschiedene Art und Weisen. Du hast die Dimensionsebenen gerade skizziert, aber hochsensibel sind wir nicht unbedingt alle, ne? Woran merke ich denn, dass ich hochsensibel bin?
Also die hochsensiblen Menschen selbst, die haben natürlich mehrere Merkmale. Zum Beispiel, dass sie das Gefühl haben, dass sie immer wieder Fremdenergien spüren, wenn sie jetzt in so eine Menschenmenge beispielsweise gehen. Aber es kann auch ganz klassisch, fast wissenschaftlich sein, Lichtempfindlichkeit beispielsweise, Geräuschempfindlichkeit und so weiter. Interessanterweise habe ich über die Jahre festgestellt, dass die feinfühligen Menschen sich sehr oft spirituell orientieren. Und ich dann gemerkt habe, es ist wundervoll, es ist eine wundervolle Ebene, gerade diese Spiritualität und auch dieses Feinstoffliche mehr reinzubringen in unser Leben, was wir auch brauchen. Habe aber dann eben gemerkt, okay, das, was die Menschen aber da eigentlich wollen, die wollen ihre Berufung leben, die wollen innere Stärke haben, die wollen mehr Selbstvertrauen haben, die wollen ihre Intuition spüren, dass die rein mit klassischen spirituellen Methoden eben nicht erreichbar werden, sondern eher über die Trauma-Integration. Und so hat sich dann irgendwann angefangen, so ein Gesamtkonstrukt zu entwickeln. Und ich habe dann festgestellt, dass die meisten Menschen, die hochsensibel sind, wenn die erstmal das Wissen über Trauma und ihre Schatten haben, auf einmal sagen: Oh, stimmt, ich bin traumatisiert und wahrscheinlich habe ich so ein feines Nervensystem bekommen, weil ich traumatisiert worden bin. Und das verändert dann ganz viel in unserer Welt, wenn wir wegkommen von dieser, es ist ja auch leider oft eine Opferhaltung bei hochsensiblen Menschen, dieses, ja, es ist eben so und ich bin eben feinfühlig und ich bin eben sensibel, aber man merkt immer wieder, dass genau diese Menschen sich schlecht durchs Leben navigieren können und dann gehen eben kindliche Traumata an, wie die Isolation, zu denken, ich müsste auf einen Berg ziehen, ich müsste ins Kloster, ich muss weiß Gott wohin und mich isolieren von anderen Menschen, weil ich besser alleine klarkomme, weil ich so sensibel bin. Das ist aber eigentlich wieder nur eine Traumareaktion. Und da hat mir wirklich dieses Puzzlestück hat mir absolut gefehlt. Ich habe gemerkt, dass es immer wieder zur Abspaltung führt und eben nicht nur zur Verbindung. Und Verbindung ist das, was das Leben für uns Menschen lebenswert macht. Also gerade positive Verbindung, denn der Ursprung liegt meistens darin, dass wir diese wahrhaftige, echte, liebevolle Verbindung in unserem Zuhause meistens nicht hatten. Das war für uns traumatisierend und deswegen isolieren wir uns wieder und flüchten uns vielleicht sogar in der Spiritualität.
Spiritual Bypassing, ja.
Genau, ja.
Kann ich auch total unterschreiben, da ich zuletzt auch viel mal wieder so eine Phase hatte, wo ich nach draußen gegangen bin und habe auch so viele soziale Meditationen praktiziert tatsächlich. Bin da sehr stark auch in Kontakt mit anderen Menschen gegangen, war auch auf einem Tantra-Workshop, das werde ich hier auch nochmal
Oh, spannend, ja.
in der Tiefe auch nochmal besprechen, wahrscheinlich im nächsten Jahr. Aber da passiert schon was. Wenn man sein Herz öffnet und
Genau.
sich emotional öffnet anderen Menschen gegenüber und in diese Begegnung geht, dann ist das enorm bereichernd für das gesamte System und wenn man sich dabei auch noch bewegt, ne? Also diese soziale Komponente ist auch immer mit was Aktivem versehen. Ich möchte trotzdem noch mal gerade bei der Hochsensibilität bleiben. Du sagst im Buch, dass man hochsensibel werden kann durch Trauma auch, ne? Also dass man Hochsensibilität entwickeln kann durch Trauma. Oder aber du kannst es einfach angeboren haben, also dass du von Geburt an hochsensibel bist. Where's the difference? Wo ist der Unterschied?
Da ist eigentlich überhaupt kein Unterschied, weil wenn wir
Okay.
uns mal gucken, wie unsere Innenwelt dann geprägt ist, ist es eins zu eins dasselbe. Jetzt könnte man dann nur schön sagen, naja, vielleicht, wenn es angeboren ist, komme ich vielleicht besser damit klar oder so, wie es, wenn es später passiert, wenn ich so 6 oder 8 bin oder so und dann ein tiefes Trauma erfahre. Es ist eben die Funktionsweise des Nervensystems. Wenn wir uns das mal angucken, wir gehen dann durch das Leben, haben meistens zu wenig Ressourcen für uns. Wir können auf die nicht zugreifen. Dadurch haben wir immer wieder Erschöpfungszustände. Ein Klassiker bei hochsensiblen Personen. Die leben dann zum Beispiel ihre Berufung, weil das ist auch wirklich das, wo sie aufgehen können, wo sie erblühen können, weil sie diese tiefere Wahrnehmung haben, weil sie sich vielleicht besser in Menschen reinfühlen können. Landen, ich sehe das aber immer wieder im Burnout, weil dieses dahinterliegende Thema, wie funktioniert mein Nervensystem, warum funktioniert meine Welt für mich anders wie für alle anderen Menschen, für diese Menschen eben nicht funktioniert. Deswegen ist das auch im Grunde genommen egal, ist das jetzt angeboren, dann heißt das ja auch noch lange nicht, dass unsere Eltern darauf zum Beispiel Rücksicht genommen haben oder ist es irgendwie später durch ein Trauma zustande gekommen. Das, ja, also das, was wir verstehen müssen, ist eben, dass wir anders funktionieren, wenn wir so etwas erfahren haben im Leben.
Ja, und ein Aspekt, den ich, der mir noch ganz krass unter den Nägeln brennt, zu fragen, ist, so nehme ich es zumindest wahr, ist auch möglich, dass man seine Hochsensibilität, wenn man es nicht vielleicht eh schon ist, die Frage habe ich mir jetzt an der Stelle sehr häufig gestellt beim Lesen deines Buches, aber ist es durch spirituelle, intensive spirituelle Praxis möglich, eben diese Hochsensibilität zu vergrößern? Also das ist zumindest meine Wahrnehmung, seitdem ich zum Beispiel sehr, sehr intensiv und lange regelmäßig meditiere und andere spirituelle Praktiken im Alltag eingebunden habe, habe ich das Gefühl, dass meine eh schon hohe Empfindlichkeit bei großen Menschenmassen oder bei extremer Lautstärke noch viel intensiver geworden ist. Also ich bin hier in einem sehr hellhörigen Haus und ich habe wirklich also über mir jemanden, der eigentlich total nett ist. Es ist nur sehr, sehr anstrengend, weil ich jeden Schritt höre und eigentlich auch genau weiß, wo die Person wo in der Wohnung ist und wann wer zu Gast kommt. Und man fühlt sich manchmal schon wie so ein Creep, weil man alles weiß, aber nur, weil man alles hört. Und so intensiv. Und ich habe Musik studiert, ne? Also mein Gehör war schon immer besonders ausgeprägt und wahrscheinlich auch schon immer mit so einer Sensibilität versehen. Aber es ist intensiver geworden, seitdem ich so viel meditiere.
Mhm, ja, und da solltest du dir die Frage stellen, ist das denn wirklich angenehmer für dich? Ich denke nicht, weil aus Sicht des Nervensystems würden wir jetzt sagen, du bist eigentlich ständig in der Überwachsamkeit. Das heißt, deine Antennen sind ständig aktiviert, sind ständig in Außen. Das bedeutet für deinen Körper, dass der nicht wirklich zur Ruhe kommen kann. Und damit nimmst du dir eine wichtige Ressource, nämlich dass tatsächlich nicht nur über die Meditation anderweitig im Hier und Jetzt zu sein, um dich sicher zu fühlen. Ja. Und wenn diese Sicherheit erstmal im Nervensystem ankommt, also wir unterscheiden beim Nervensystem zwischen zwei Zuständen, wir kennen da nur, wie beispielsweise bei den Tieren auch, Bedrohung und Sicherheit. Wenn diese Sicherheit nicht aktiviert ist, hat das fürs ganze Körpersystem Auswirkungen, also auch auf deine Organe. Also man könnte fast sagen, dass es ungesund ist sozusagen, wenn du dich nicht sicher fühlst. Jetzt ist es eben bei vielen spirituellen Menschen so war auch meine Reise und das ist ganz wunderbar. Ich könnte die Akasha-Chronik abrufen, Tierkommunikation, alles, also alles im spirituellen Bereich, alle Fähigkeiten, meditieren ging wunderbar, aber ich kam immer schlechter im echten Leben klar, weil ich mich eben immer wieder weggebeamt habe. Und das unterstützt eben, was du meintest, diese feine Wahrnehmung und deswegen keine Spiritualität sozusagen ohne Regulation, ohne richtige Erdung. Und das dürfen wir dann eben merken. Wir können zwar so wunderbar in Bereichen funktionieren, die uns ohnehin schon liegen. Also die hochsensiblen Menschen sind oft, sage ich mal, besser mit den oberen Chakren verbunden als mit den unteren. Das wirst du kennen. Die Erdung ist meistens das Problem. Wir dürfen aber lernen, über die Erdung, unsere Spiritualität zu erfahren. Und dann klappt das eben viel besser, weil ansonsten passiert genau das. Ich kenne das, was du meinst. Das kriegen auch Menschen, die vielleicht nicht hochsensibel sind, sondern traumatisiert sind, wenn sie gestresst sind. Dann nehmen die auf einmal jede kleine Nuance wahr, jeden Windhauch, alles Mögliche und du kommst einfach nicht mehr zur Ruhe, weil du ständig in der Wachsamkeit bist und was dein Nervensystem macht, das sucht ständig noch den Säbelzahntiger im Raum, der gar nicht vorhanden ist. Und das hält uns dann natürlich von dieser Erfüllung, von der Balance, von der Gesundheit, von all diesen Zuständen eigentlich ab.
Spannend, was du sagst. Also gerade mit der Erdung unterschreibe ich. Es ist, also wenn wir jetzt mal in Energiezentren reden oder in Chakren, ja dann wahrscheinlich das Root Chakra, was du meinst, ne? Aber ich würde sagen, dass es gar nicht nur das einzige ist. In meinem Falle auch ganz stark das zweite, nämlich das Sakralchakra.
Auch, ja.
Bei beiden ist ja auch Kreativität und Sexualität spielt eine große Rolle. Wenn du meine Vergangenheit, die ich ja gerade schon angeschnitten habe, kennst, Pornografie, sehr exzessiv gelebt, im Fluchtmodus, um sich selbst nicht zu fühlen. Nichts, wo ich heutzutage sagen würde, bin ich stolz drauf. So, ne? Sex, Drugs und Rock'n'Roll, gerade als Musiker, wunderbar möglich in diesem Szenario. Habe es losgelassen, habe es tatsächlich aber auch sehr lange auf Distanz gehalten, das ganze Thema. Und jetzt, ich habe es gerade angesprochen, darum bin ich auch bei so sozialen Meditationen, auf Tantra-Workshops und jetzt nichts Versautes, wenn jemand zuhört, sondern da geht es darum, an seiner Herzöffnung zu arbeiten. Da geht es darum, aber auch in den unteren Zentren zu arbeiten, Gefühle und Emotionen wieder in den Fluss zu bringen, um das zu integrieren. Ich glaube, das ist bei mir auf jeden Fall gerade noch eine Sache, die deutlich besser geworden ist, aber auf jeden Fall ein wunderschönes Geschenk, was ich gerade auspacken darf, wenn ich bei der Anfangsmetapher bleibe. Sexualität und auch die männliche Energie in meinem Falle wieder zu integrieren und diesen Schatten, dieses triebhafte Ausleben der Sexualität ist ja nicht grundsätzlich komplett schlecht, sondern diesen Schatten in seinen positiven Elementen auch wieder ins System zu integrieren. Und ich glaube, dann wird es auch wieder besser werden. Da bin ich gerade dran, ist ein Thema, was ich auf dem Schirm habe, aber das ist wahrscheinlich genau das, was du auch meinst, ne, mit Erdung. Also Erdung hat ja ganz viel mit den unteren Zentren zu tun und der Verbindung zur Mutter Erde.
Genau, ja. Wir leben ansonsten gerade bei so spirituellen Zielen immer ganz viel in Extremen auch. Und die Arbeit, die ich eben mache, gerade dieses körperorientierte Arbeiten, das guckt eher, ob wir in der Balance sind, weil das ist das, was wir als Menschen auch eigentlich nur erfüllen können. Ja, dieses Leben in Extremen ist sehr, sehr schwierig zu leben.
Wie erdest du dich?
Ich erde mich durch Regulationsübungen. Ich habe das große Geschenk bekommen, wieder zu erfahren, wie es ist, ein reguliertes Nervensystem zu haben. Nervensystem, was verarbeiten kann. Nervensystem, was nicht ständig reizüberflutet ist. Und also wenn man an dem Punkt eben schon ist, dann muss man nicht ständig irgendwelche Übungen, Gott sei Dank, machen. Das kam aber natürlich viel. Also erstens zur Verbindung auch, das dürfen wir auch nicht unterschätzen, heilsame Verbindung zu wirklich sicheren Menschen, die schon gut reguliertes Nervensystem hatten. Das durfte ich erfahren, gerade was in der Kindheit vielleicht nicht so vorhanden war. Und ich habe natürlich auch immer wieder jetzt so meine Übungen, wo ich früher wie du auch noch ganz viel meditiert habe, ist es jetzt eher so, dass ich zum Beispiel ganz präzise weiß, wie ich die Schwerkraft unter meinen Füßen spüre, jetzt gerade hier auch im Interview, wenn wir im digitalen Raum sind, um mich zu erden. Das sind so Sachen, die ich immer wieder mache. Aber das Interessante an dieser Nervensystemarbeit ist eben, dass uns das irgendwann zu eigen wird, weil es sind teilweise Reflexe, die Babys ganz natürlich haben. Das heißt, ich bezeichne es immer so gerne, ungern als Methode oder Übung, wie wir das immer kennen in der Persönlichkeitsentwicklung, weil das ist etwas Ureigenes, was wir einfach verlernt haben oder nie richtig lernen durften. Das geht also irgendwann tatsächlich in Fleisch und Blut über und dann macht man diese Dinge ganz automatisch, ja, wie dass ich mich immer mal wieder im Raum orientiere beispielsweise, weil das für Sicherheit sorgt, um zu wissen, es ist hier kein Säbelzahntiger im Raum, die Gefahr ist vorüber. Alles Dinge, die wir grundsätzlich verlernen oder nie richtig lernen durften.
Ja, also ich habe gar nicht nach einer Übung gefragt. Ich habe nur gefragt, was machst du, ne, um dich zu erden? Deswegen ist die Antwort genau perfekt und richtig. Ich glaube, für viele Menschen ist es aber auch, also ich tatsächlich meditiere nicht, um mich zu entstressen. Das muss ich vielleicht dazu einordnen, sondern das hat nochmal andere Beweggründe. Um mich gerade auch nochmal nach oben hin stärker zu öffnen, um da bestimmte auch Kontakte zu pflegen, will ich jetzt mal so sagen. Und einfach, weil es tatsächlich einfach was ist, was mir wirklich Spaß macht. Ne?
Ja.
Also ich meditiere auch sehr stark so nach Musik und Soundteppichen, teilweise auch nach meinen eigenen Meditationen. Einfach Musik eine große Kraft hat, um uns einfach mit Dingen zu verbinden.
Stimmt.
Aber ich glaube, für viele Menschen ist es auch so, dass es eine gewisse Übung auch braucht, ein gewisses Abgrenzen, das mache ich jetzt, um mich besser zu fühlen, weil ich ganz viele, sagen wir mal, nicht so optimale Routinen, ich will nicht sagen schlechte, aber Fluchtmechanismen oder so, wenn wir in meinem Alltag etabliert habe, die ich ja erstmal irgendwo brechen muss, und dann macht es natürlich Sinn dafür, erstmal einen Rahmen zu schaffen, bevor es dann wie bei dir in so einem automatischen Modus übergeht, ne? Das, ich glaube, das ist, was du beschreibst bei dir, ist halt einfach schon auch sehr weit, ne? Also da, wenn man anfängt mit der Reise, ist das, glaube ich, noch ein kleiner Weg zu gehen.
Ja.
Genau. Vielleicht einmal, du hast so eine wunderschön kraftvolle Skizze in deinem Buch, nämlich, wir haben gerade über Stress gesprochen, nämlich die Stresstoleranz-Grafik. Ich weiß nicht, ob ich den richtigen Namen nenne, aber auf jeden Fall ist es so, dass wir, wenn wir gestresst sind, also entweder in so einem Toleranzrahmen bleiben, dann ist alles okay, genau. Oder wir sind eben überregt und dann gehen wir in den Fight-or-Flight-Modus, das kennen vielleicht einige, ne? Oder wenn wir unterregt sind, gehen wir in den sogenannten Freeze-Modus. Kannst du nochmal einordnen, so in Bezug auf den Körper, was da genau passiert?
Also wenn wir Stress nicht richtig verarbeiten wollen, dann gehen wir eben in diese Hocherregungszustände oder in diese Untererregungszustände rein. Die katapultieren uns aus dem sogenannten Stresstoleranzfenster raus. Das heißt, das ist schon alles für unser Körpersystem zu viel. Da ist entweder zu viel Übererregung und da muss man sich mal selbst beobachten, ist vielleicht auch ein guter Tipp, womit man heute schon mal anfangen kann. Also fange ich wirklich im wahrsten Sinne an, des Wortes an zu rennen oder werde ich vielleicht aggressiv, das heißt beschimpfe ich den anderen gleich, wie man es aus toxischen Konstellationen vielleicht kennt, der cholerische Chef beispielsweise oder wenn man mit einem Narzissten zusammen ist. Oder ist es vielleicht sogar so, dass ich ganz still werde oder ja das Gefühl habe, dass ich einfriere körperlich. Das ist die Sprache unseres Körpers, wo er eigentlich schon sagt, oh, okay, also das ist jetzt hier alles ein bisschen zu viel für mich. Ich kann damit gerade nicht umgehen. Und was wir Menschen eben machen, ist, dass wir es einfach ignorieren. Wir sind das gewohnt. Das ist dann der Choleriker. Das ist dann die Person, die immer ein bisschen devot ist und sich unterwirft und gar nicht auf die Idee kommen würde, irgendwie ein bisschen
wichtiger Aspekt, ne,
die Ellbogen auszufahren. Das, man nennt es auch das Good Girl Syndrome. Also viele Frauen kennen das, die immer gesagt bekommen haben, du musst lieb und brav sein, dass man sich dann nicht zur Wehr setzt. Und das sind eben so Zustände, in die wir wie automatisch verfallen, ganz oft in bestimmten Situationen, gerade wenn Situationen aus der Kindheit nochmal so angetriggert werden. Und das ist, ich nenne das so gerne, das ist unser Modus operandi. Und da kann jetzt jeder mal so in sich reinspielen, oh, in welchem Modus gehe ich denn rein? Gehe ich in den Fluchtmodus? Würde ich am liebsten immer meine Koffer packen? Bin ich auch die Person, die sofort aus dem Zimmer rausstürmt und die Tür zuknallt und weg ist? Bin ich diejenige, die gerne mal so ein bisschen aggressiv wird oder so Spitzen gibt? Oder kollabiere ich sofort und sage, alles klar, okay, nee, ich mache gar nichts mehr. Ich gehe in den Freeze-Modus, friere ein und wehre mich erst gar nicht.
Oder unterwerfe mich. Du hast gerade noch einen wichtigen Aspekt damit
eingebracht. Das ist dieser zusätzliche Modus, genau, das Fawning, was wir kennen. Fälschlicherweise wird das auch missinterpretiert, weil wir dann oft anfangen zu lachen, also die Zähne zeigen. Das ist auch bei Tieren so ein Anzeichen von, okay, alles klar, ich ziehe mich zurück. Kann man auch bei Hunden in der ursprünglichen Sprache sehr schön sehen. Und dann denkt man ja oft so, warum lacht denn die Person jetzt in so einer grotesken Situation? Tatsächlich ist es aber eine Unterwerfung, wo man gleich sagt, okay, ich weiche zurück.
Hast du ein Beispiel für so eine Situation, um es greifbar zu machen?
Ja, das haben wir zum Beispiel oft. Also nehmen wir mal eine Arbeitssituation jetzt an der Arbeit, wenn man einen sehr dominanten Chef hat und der ein bisschen vielleicht sogar schärfer in der Sprache wird, deutlicher in der Sprache und mich angreift. Wenn ich dann in der Kindheit gelernt habe, es bringt sowieso nichts, was ich mache, dann unterwerfe ich mich automatisch, fange vielleicht noch an zu grinsen, weil ich nicht weiß, wie ich reagieren soll. Ja, und weiß, okay, so bin ich sicher, wenn ich jetzt so ein bisschen lächel, obwohl ich am liebsten eigentlich ausrasten würde und dem mal die Meinung sagen würde, dann fühle ich mich sicher, dann fühle ich mich geschützt. Und so sind das halt, ich nenne das immer, das ist wie eine Art energetisches Korsett, was wir auch tragen, wo wir eigentlich das ganze Leben lang mit durch die verschiedenen Stadien unseres Lebens wandern sozusagen und uns gar nicht bewusst sind, was wir da eigentlich machen.
Ja, richtig gut. Ich möchte noch mal was aus deinem Buch zitieren, um wieder den Bogen zu schlagen, ganz konkret zum Begriff Schattenarbeit. Und zwar schreibst du, die emotionale Distanz ist ein normaler Überlebensmechanismus aus der Kindheit, der den Sinn erfüllt, sich nicht mit unangenehmen Gefühlen auseinandersetzen zu müssen und stattdessen die Sicherheit im Kopf zu finden, aber sie blockiert leider die Heilung. Es ist schlicht und ergreifend nicht möglich, Emotionen rein durch den Verstand zu verarbeiten. Warum ist es so wichtig, aus dem Kopf zu kommen?
Wir haben ja jetzt schon viel über den Körper gesprochen. Und das Erste, was man verstehen sollte, auch wenn man da jetzt keine Weiterbildung gemacht hat, ist, dass Trauma oder Stress quasi unverarbeitet im Körper gespeichert wird. Wenn wir jetzt wieder anfangen, ständig die Dinge zu zerreden und einen Grund dafür zu finden, befinden wir uns auf der mentalen Ebene. Die brauchen wir manchmal auch. Also ich arbeite mit der Mind-Body-Connection. Das heißt, ich würde dir zuerst erklären, was du an Wissen brauchst, damit dein Körper sich dafür auch öffnet und sagt, ah ja, alles klar, habe ich verstanden, können wir machen. Ja. So, aber es ist meistens eben so, dass wir wieder alles nur isoliert betrachten und alles wieder nur mit dem Kopf antriggern, weil wir kommen ja aus einer sehr verstandesgeleiteten Gesellschaft einfach mit der Aufklärung, früher schon Immanuel Kant, da ging alles über den Verstand, Rationalität, es wird alles wegrationalisiert. Und dadurch kann man sich das wie so ein Magneten vorstellen eigentlich. Je mehr ich mit dem Körper, mit dem Kopf arbeite und versuche mir alles nur zu erklären, desto mehr spalte ich mich wieder von meinem Körper ab, der mir eigentlich permanent irgendwelche Signale sendet, der mir ein klares Nein gibt, der auf einmal, wo man auf einmal merkt, okay, es schnürt mir den Hals zu beispielsweise, wäre sowas, was man spürt. Oder ich werde jetzt nervös, ja. Meine Hände werden schwitzig. Und da versuchen wir eben ständig Erklärungen dafür zu finden und spalten uns immer wieder vom Körper ab. Und gerade wenn auf diese Bedürfnisse nicht genügend in einem liebevollen Zuhause eingegangen worden ist, weil man in einem dysfunktionalen Familiensystem aufgewachsen ist, dann neigen wir eben ganz schnell dazu, in den Kopf zu flüchten, weil das das Einzige ist, was uns Sicherheit gibt. Diese Rationalität, die haben wir nur erlebt, vielleicht waren unsere Eltern auch schon so und deswegen flüchten wir uns da wirklich rein und haben Angst vor dieser körperlichen Verbindung, weil das kannst du dir ja vorstellen, ich nenne das auch immer, es ist auch ein bisschen so wie die Büchse der Pandora, wenn wir nicht sanft da vorgehen. Und man sieht ja jetzt gerade, dass bei Instagram ganz viel diese Exzessivität bei der reinen somatischen Körperarbeit, wo die Leute schreien und das hochemotional ist, ja, das kann ich komplett retraumatisieren. Deswegen ist diese sanfte Annäherung so wichtig und es ist wichtig, sich sanft dem Körper wieder anzunähern, damit wir das so nach und nach abbauen können sozusagen.
Ja, du beschreibst das, glaube ich, auf deinem eigenen Weg auch im Buch, ja. Ne? Dass du da auch dich von Yoga eine Zeit lang auch dann distanziert hast, weil du erst dachtest, das tut dir so gut und dann hat es dir in dem Falle. Aber du schreibst ja auch ganz klar, und da bin ich ein großer Fan von, das zieht sich eigentlich wie so ein roter Faden durch dein Buch, dass du auch immer sagst, fühl rein. Also du hast ja viele Übungen im Buch, viele Möglichkeiten, und das ist auch immer wieder mein Appell, wenn ich mit Menschen zusammenarbeite, wenn ich um Rat gefragt werde, fühl rein. Ja. Fühl in deinen Körper rein. Und zum Beispiel auch, also nicht nur bei körperbetonten Übungen, ja, doch auch, aber gerade auch bei Meditation. Ich habe auch im Buch immer mal wieder gelesen, ne, Meditation ist auch nicht direkt immer für jeden was. Ja. Und gerade diese, aber Meditation, da muss ich nochmal ganz wichtig einhaken, ist ja nicht nur das Sitzen, stille Sitzen auf einem Kissen, sondern es gibt dynamische Meditation, aktive Meditation, richtig, soziale Meditation, was ich gerade ne? Und das Schöne ist, wenn man sich aber ab und zu mal übt in diesem Sitzen und Augenschließen oder Liegen und Augenschließen, dann ist es zum Beispiel in so aktiven Meditationen, wenn man sich bewegt, auch da wieder reinfühlen, was ist viel Bewegung, was ist wenig Bewegung, was tut mir gut, was ist too much. Aber wenn dann danach eine Ruhephase kommt, wir die Augen schließen und fühlen und man ist ein bisschen geübt darin, seine Augen zu schließen und wahrzunehmen, dann fühlst du viel stärker auch nach so einer Phase der Aktivität, und das ist ja das Schöne an diesem Dynamischen, was dann in deinem Körper passiert, wenn du in die Stille gehst. Aber ich gebe dir total recht, für mich auch ein großer Gamechanger ist, Bewegung in die ganze Sache reinzubringen, aber dieses nicht, und da sprichst du auch einen wertvollen Punkt an, dieses, ich habe auf Instagram was gesehen und jetzt muss ich da diese Somatic Breathworking Experience ausprobieren, weil sie alle machen und weil die da so schreien und zappelnd am Boden liegen. Ja. Ne? Auch das, ne, auch vielleicht auch so, wenn die Kundalini in Bewegung kommt, dann fängt der Körper ja an zu zappeln. Bei vielen Menschen, wenn Energie eingefroren ist, dann passiert da erstmal gar nichts. Ja. Dann bewegt sich da gar nichts. Und wenn du dann da liegst und willst aber erstmal nur eigentlich, dass dein Körper zappelt, dann ist das die falsche Intention. Das fängt automatisch an, wenn du Energie in Bewegung bringst und vielleicht auch gar nicht, weil dein Körper da gar nicht so diese Resonanz hat. Also sich dieses Vergleichen und Social Media und ich will das auch so wie der, ist natürlich eine große Falle. Ja. Wie gehst du denn damit um? Weil du bist natürlich auch viel auf Social Media unterwegs.
Ja, ich bin ja zum Beispiel eine derjenigen, die körperorientiert arbeitet, aber jetzt keine 1000 Körperübungen da anbietet. Also wenn das kann man das in meinen Weiterbildungen lernen, weil auch immer das dazugehört, dass wie mache ich das konkret, wann mache ich das konkret und warum mache ich das gut. Das Warum ist eher was dann für die Leute, die eine Weiterbildung haben wollen. Aber das ist eben der Kontext dazu. Und es gibt sehr sanfte, leichte Übungen, wo ich sage, okay, die kann kann wirklich auch jeder machen, wie die Schwerkraft mal unter den Füßen zu stehen. Aber bei anderen Sachen weiß ich eben, dass das auch was aktivieren kann im Menschen, wo vielleicht wirklich eine zweite Person mit dabei sein sollte. Und deswegen ist es für mich eher wichtig, gerade bei Social Media tatsächlich den Verstand anzusprechen und den Kopf und zu sagen, okay, wenn du da mehr drüber wissen willst, dann ist das Buch eine super Variante für den Anfang, der Podcast vielleicht auch, aber wenn du tiefer gehen willst, dann investier bitte in dich und lerne, wie man es richtig macht, weil ich bin ja ganz weg von dieser Instant-Heilung und Heilung über Nacht. Das ist jetzt nicht gerade so sexy, ja. Das weiß ich auch, aber das ist genau das, was du auch zwischendurch angesprochen hast, dieses nimm doch erstmal eine Stufe der Treppe, du musst nicht die ganze Treppe gehen, weil das ist sowieso etwas, was wir so stark vorgelebt bekommen im System, wie das alles zu funktionieren hat und dass das alles linear ist und das ist eben leider einfach nicht die Wahrheit und deswegen ist es für mich da auch ganz wichtig, ich sag jetzt mal, mehr Bodenständigkeit abzuliefern, was vielleicht jetzt nicht so wunderschön schillernd ist, wie wenn man da so ein Bild von jemandem sieht, der dann exzessiv anfängt zu weinen. Aber für mich ist es eben die authentischere Arbeit.
Genau. Und gerade wenn man das loslässt, diese Redaktion, ich möchte weinen, der Körper soll zappeln, ja. Ich möchte das alles erleben. Genau das kommt in dem Moment, wo du nichts erwartest, wo du loslässt. Ne? Und das kann manchmal einfach auch dauern, bis du an diesen Punkt kommst, loszulassen. Und dann sind wir wieder bei dieser Frage, die ich dir gerade gestellt habe. Warum ist es so wichtig, den Kopf auch auszuschalten? Ja. Ne? Aber es ist ja schon ein Balanceakt, ne? Wenn wir jetzt beim Thema Schattenarbeit bleiben. Du musst ja im Kopf erstmal verstehen, was dich belastet, was das Trauma ist. Du musst auch erstmal kognitiv verstehen, dass du vielleicht hochsensibel bist, wenn du es vorher noch nicht gehört hast. Und diese ganzen Zusammenhänge. Und dann darfst du dich aber wieder vom Kopf lösen und darfst quasi das Ganze auch auf eine physische Ebene übertragen. Genau. Sehe ich das richtig?
Ja, also wenn man das wirklich lernen möchte oder sich für diesen Weg oder auch für diesen, letztendlich ist es auch eine Lebenseinstellung, finde ich. Ne? Es ist eine Bejahung zum Leben und zu sagen, ich nehme alle Facetten einfach an. Das muss zuerst folgen, diese Intention. Und da muss man sich leider, ich sage immer, ein bisschen hinsetzen und auch das Wissenschaftliche ein bisschen verstehen. Das gehört leider dazu. Dafür sind wir da aber auch wirklich auf einer Ebene, wo die Bewusstseinsstufe sehr, sehr hoch ist. Und da werden dich vielleicht noch weniger Menschen verstehen. Aber was ja letztendlich zählt, ist, dass es deine Lebensqualität ist und du darüber entscheidest, wie du dein Leben leben möchtest.
Dann sind wir bei einem ganz, ganz wichtigen Punkt angekommen, den du im Buch auch wie einen roten Faden immer wieder erwähnst. Finde ich ganz schön. Also immer, wenn Dinge wirklich wichtig sind, ziehen sie sich immer wieder durchs Buch durch, also begegnen einem immer wieder und es ist immer wieder so der Wake-up-Call, Grenzen setzen.
Ja.
Grenzen setzen, Grenzen setzen. Es geht um dich, es geht nicht um die anderen. Warum ist das so wichtig und vielleicht magst du auch, wenn du Lust hast, uns auch auf eine persönliche Reise mitnehmen. Hast du da selber Schwierigkeiten mitgehabt und wenn ja, wie und wie hast du das verändert?
Ja, das ist ja jetzt wieder so eine Sache, wo man sagt, ja, die hochsensiblen Menschen, die haben besonders, weil die so feinfühlig sind und immer nach den Bedürfnissen von anderen gucken, mit ihren Antennen im Außen sind, die haben besonders Schwierigkeiten, Grenzen zu setzen, aber tatsächlich sollte man wissen, dass Trauma Grenzen sprengt. Das heißt, je öfter ich traumatisiert werde oder je länger ich traumatische Zustände, zum Beispiel unter narzisstischen Eltern, aushalten muss, desto weniger Grenzbewusstsein habe ich und desto schwerer und unangenehmer fühlt sich das dann an, Grenzen zu setzen. Und ich habe es irgendwann gemerkt, weil ich war eher immer auch in diesem Vorn-Modus unterwegs, der Unterwerfung, immer lieb und brav sein, bloß keine Aggression zeigen und bloß keine Wut zeigen. Und ich sage ja immer, wir haben hier in Deutschland so eine unterdrückte Kulturwut. Unsere Gesellschaft kennt entweder nur eine explosive Aggression mit Gewalt, aber nicht das, wie es im Tierreich zugeht, dass der andere mal ganz klar sagt, was Sache ist und auch ein bisschen körperlich wird. Ja, jetzt ohne nur Gewalt anzuwenden, sondern allein auch über die Energie und die Körpersprache. Und diese Energie kannst du nur mobilisieren, wenn diese Energien in dir geklärt sind und wenn du nicht gleich wieder denkst, okay, ich kollabiere lieber und mache gar nichts, dann friert deine Energie ja wieder ein. Und bei mir war es wirklich so, dass sich die Wut ganz stark gezeigt hat. Das war in einer Zeit, wo ich mich extrem ohnmächtig gefühlt habe, in einem sehr, sehr toxischen Umfeld. Und dann ist die Wut wirklich, die ist in mir hochgeprodelt. Und erstmal wusste ich gar nicht, was das ist. Ich habe gedacht, warum wird mir denn immer so warm? Ne, warum bin ich dann auch wieder so viel im Kopf? Was ist das? Weil ich die Wut eben nicht richtig verarbeiten konnte, weil ich nicht wusste, wie ich die ausdrücke. Und dass es dann auch mal wichtig ist, Zähne zu zeigen und alles. Und darüber habe ich erst die richtige Grenzsetzung gelernt, dass ich wusste, ne, was will mir die Wut sagen und was kann ich jetzt tun, damit die Grenze auch dann steht?
Spannend. Ich halte gerade ein wenig inne, weil ich das gut kenne. Mhm. Wut auch ein Thema ist, was mich sehr stark begleitet hat. Was ja aber erstmal grundsätzlich, wenn du jetzt zuhörst und denkst, ich habe das aber auch so jetzt gerade aktuell so viele Wutphasen, das ist ja erstmal gut, ne? Also da zeigt sich ja was angeschaut werden möchte. Und viel, viel schwieriger ist es, wenn das noch im Verborgenen wabert und gar nicht so richtig hochkommt, ne? Sehr, sehr spannend. Und kannst du uns nochmal mitnehmen? Was hast du dann gemacht? Also du hast dann Zähne gezeigt, wie hast du ein Beispiel? Also wie du das dann, wie du dir diese Wut dann integriert hast und auch reguliert integriert hast?
Also jeder, der zum Beispiel mit toxischen Menschen mal zusammengelebt hat, weiß, dass es da nichts bringt, die Grenze zu setzen, weil also toxische Menschen sind eben prädestiniert dafür, dass die Grenze, egal was sie jetzt für eine Körpersprache hast, die werden die Grenze immer wieder übertrampeln. So, das ist Nummer eins, zu wissen für sich auch, welcher Kampf lohnt es sich zu kämpfen? Ist es überhaupt meine Lebensenergie wert? Es ist viel, viel wichtiger, dass du das für dich selbst klärst. Und ich habe dann geguckt, okay, wie kann ich denn überhaupt die Wut ausdrücken? Also was braucht es dafür? Manchmal braucht es wirklich ein tierisches Fauchen, wie aus dem Tierreich, um diese Energie zu mobilisieren und in die richtigen Kanäle zu leiten. Manchmal braucht es ein Faustballen einfach nur, ja. Manchmal braucht es auch eine intuitive Bewegung. Auch das bringe ich den Menschen ganz viel bei in meinen Kursen, dass ich nichts vorgebe, sondern zu gucken, okay, was will sich da gerade in dir bewegen? Und wenn es nur der kleine Finger ist, der vielleicht gerade dazu tendiert, dass man die Krallen zeigen möchte oder so, aufzustampfen. Wir kennen das von Babys, wenn die auf dem Rücken liegen, dass die anfangen zu strampeln, sich frei zu strampeln. Also welcher primäre Impuls will da eigentlich jetzt freigesetzt werden, der eben so lange unterdrückt worden ist? Und da kann man sich da annähern. Ja. Also es geht nicht darum, dass du irgendwie bilderbuchmäßig einem Narzissten jetzt die Stirn bietest und dich da in den Kampf reinschmeißt. Da würde ich sowieso immer sagen, versuch dich nach und nach von so einer toxischen Konstellation zu lösen, als dass du da irgendwas versuchst. Das muss man auch wissen. Sondern es geht primär darum, dass wir selber lernen, wie wir mit unseren Emotionen eben sinnvoll umgehen. Und bei der Wut braucht es eben verschiedene Ausdrucksarten. Und für manche ist es vielleicht richtig, ins therapeutische Boxen beispielsweise zu gehen, eine Kampfsportart zu machen, um das, was erlebt worden ist, irgendwie umwandeln zu können. Auch das ist möglich.
Du schreibst einen wunderschönen Satz in deinem Buch, der da heißt, entgrenzt zu sein ist in unserer Gesellschaft normaler, als Grenzen zu setzen und diese zu akzeptieren. Ja. Da kann man mal drüber nachdenken. Da kann man mal eine ruhige Minute schlucken, Teechen trinken und darüber sinnieren. Ja. Warum glaubst du, dass wir in unserer Gesellschaft in einer Vielzahl von Menschen sehr viel im Überlebensmodus sind?
Ja, erstens mal natürlich, weil wir in einem kapitalistischen System sind. Aber der schöne Spiegel ist ja gerade das mit der Wirtschaft und was in den letzten Jahren passiert ist. Traumafolgestörungen, wir haben schon die ersten Studien dazu und werden immer stärker, weil dieses System nur bis zum Zeitpunkt X funktionieren kann. Man darf es sich natürlich jetzt auch nicht irgendwie vorstellen, Friede, Freude, Eierkuchen mäßig, dass wir uns alle in eine Metamorphose hier begeben und dann im atlantischen Zeitalter leben und alles toll wird. Das ist natürlich leider nicht so, aber viele Menschen werden eben immer bewusster, weil wir merken, es geht körperlich nicht mehr. Wenn wir jetzt wieder über generationsübergreifendes Trauma, ich hatte es eben im Gespräch, dann können wir uns das so vorstellen, unsere Eltern, vielleicht deine auch, das war noch so die Generation Arbeiterschaft, sage ich mal, arbeiten, 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 ja, und wir sind die Generation Symptomträger und deswegen wird es auch immer schwieriger, das Ganze aufrecht zu erhalten, weil wir sind nicht mehr die Generation, die sich da so sehr in die Arbeit reinstürzt, sondern wir haben schon so starke Symptomatiken, teilweise im jungen Alter, dass wir gar nicht mehr anders können, als hinzusehen.
Und da, finde ich, kann man wieder auch dieses Grenzen setzen wunderschön übertragen. Ne? In einem Zeitalter, wo wir einfach massiv auch überall abgelenkt werden, wo man aber auch im Alltag arbeiten darf und muss, um natürlich seine Brötchen und Zentchen zu verdienen. Ja. All diese Dinge fragen aber, wenn wir nicht in dem einen Tunnel stecken bleiben wollen, um in den nächsten zu landen, dass wir auch da Grenzen setzen können. Ne? Von hier bis hier arbeite ich, dann ist Schluss. Ja. Dann habe ich meine Me-Time. Dann habe ich Zeit, um mich zu erden, um mich auch mal wieder selbst zu spüren. Ne? Ja. Dann bin ich vielleicht auf Social Media so wie wir unterwegs. Was ist da die Grenze? Habe ich eine Folge drüber gemacht im Feed, haue ich nochmal mit in die Shownotes. Will ich als Content Creator gerade auch, ne? Will ich konsumieren oder will ich produzieren? Ist ein Riesenunterschied, aber oft geht man in die App rein, will produzieren und landet im Konsumiertunnel oder im Konsumtunnel. Auch da, ne, es ist, also ich glaube, wir leben in einem Zeitalter, wo wir lernen dürfen, in diversen Disziplinen Grenzen zu setzen,
ja.
Um entsprechend auch alle Lebensaspekte mit einzubinden und eben auch zu erkennen, hey, vielleicht bin ich hochsensibel, hey, vielleicht habe ich das und das Trauma, ein persönliches, ein Generationstrauma, ja. Ne? Und das ist ja, steckt ja auch eine Riesenverantwortung dahinter, ne? Auch gerade so generative Traumata, dann ist man ja oft auch, gerade als hochsensibler Mensch in so einem Familiensetting, die einzige Person, die da was erkennt oder was fühlt oder was sieht. Und du fängst dann da an, einen Pattern zu brechen, was natürlich anderen den Trigger förmlich ins Gesicht wirft. Ne? Und das ist natürlich für alle kein einfaches Setting. Und du hast jetzt gerade auch schon einmal angesprochen, gerade wenn so Narzissten in so einem Konglomerat von Menschen auch noch mit dabei sind, dann wird es ja richtig schwierig. Ja. Ne? Kannst du kurz einordnen, was ein Narzisst ist? Und weil du das auch immer wieder in deinem Buch auch beschreibst, in deiner Arbeit mit KlientInnen, dass wir einmal wissen, was für eine Art Mensch das ist.
Ja, also Narzisst kennen wir natürlich ganz klassischerweise als jemand, der ein super aufgeblähtes Ego hat. Das wäre dann der offene Narzisst, die sich auch in hohen Positionen manchmal wiederfinden, beispielsweise, die viel mit einem Statussymbol zu tun hat. Aber Narzissmus geht eigentlich viel, viel tiefer. Deswegen ist es auch so viel in der öffentlichen Diskussion, weil wir haben zum Beispiel als Pendant den verdeckten Narzissmus. Und das sind Menschen, die sich sehr gut verstellen können. Das ist der Wolf im Schafspelz, sage ich immer. Das sind Menschen, wo du eben nicht sagst, boah, der hat aber ein aufgeblähtes Ego, sondern dann läuft das alles eher hinter verschlossenen Türen ab. Das heißt, die Person ist eine ganz andere in der Öffentlichkeit. Und man hat auch das Gefühl, dass die vielleicht super sozial ist, super mitschwimmen kann im Strom und empathisch ist, und hinter verschlossenen Haustüren findet Missbrauch statt, Täter-Opfer-Umkehr bis hin zu Gewalt. All das erleben wir da, und das ist das auch, was momentan eben auch so interessant ist, dass wir eben nicht einfach, oh, der ist aber selbstverliebt oder so, wie es diese Narzissten-Begriff eben, daher kommt der ja auch. Aber es ist eben viel, viel mehr dahinter. Und deswegen sprechen wir auch so oft von dem narzisstischen Missbrauch, der stattfindet, über Manipulation, über Unterdrückung. Das geht hin bis zu finanziellem Missbrauch. Also das ist ein ganz, ganz weites Spektrum. Oder eben auch einfach, Liebe dosiert zu bekommen beispielsweise. Viele Menschen haben auch das von ihren Eltern erlebt, dass sie mit Schweigen bestraft worden sind. All das fällt eigentlich unter das Spektrum des Narzissmus.
Okay, dann haben wir das einmal eingeordnet, weil wenn du jetzt zuhörst und du hast so die Zweifel, habe ich sowas in meinem Umfeld, darf ich da genauer hinschauen, dann ist hier einmal die Antwort in kurz, ansonsten natürlich auch nochmal gerne im Buch nachlesen und andere Quellen zu Rate ziehen. Du verlinkst übrigens, Gott, oh Gott, im physischen Sinne hast du hinten in deinem Buch natürlich auch nochmal sämtliche andere Quellen und Bücher für, ne, wenn man in andere Themenbereiche nochmal tiefer reingehen möchte. Ich möchte eine wichtige Frage noch stellen, weil sie in deinem Buch auch einen wichtigen Pfeiler bildet oder immer wieder zurückkommt und so spannend ist, weil wir jetzt natürlich ganz viel über Psychologie geredet haben, auch über wissenschaftliche Aspekte. Wir haben, sagen wir mal so, das Spirituelle nur so ein bisschen angeschnitten. Man merkt, dass du sehr spirituell bist. Auf der anderen Seite haben wir auch über Spiritual Bypassing gesprochen. Ich finde, das ist ein Thema, was mich auch total beschäftigt. Ne? Wann wird es zur Flucht und wann ist es was, wo es wirklich dienlich ist im Alltag und wo es um eine Verbindung geht, die sehr, sehr wertvoll ist. Anstatt eine, die vor dem eigentlichen Fühlen abhält. Du sprichst über, in deinem Buch zum Beispiel über Horoskope, über Sternzeichen, du gehst in diese Richtung.
Ja.
Viele Menschen verbinden ja so vorteilsmäßig dann diese TV-Sendung mit, ne, wo man dann irgendwie wo ein Wahrsager was zum Sternzeichen sagt. Das ist ja nicht das, was du machst, aber du lässt Horoskope in deine Arbeit mit einfließen. Warum machst du das? Wie ist das auf deinen Weg gekommen? Warum hilft das dem ganzen Prozess?
Mit dem Geburtshoroskop habe ich nicht so viel zu tun, vereinzelt. Was ich ja mache, ist die Zeitqualität. Und das ist eben, was gerade feinfühligen Menschen, die oft übrigens, also wenn du deine Antennen schon im Außen hast, dann ist es auch sehr wahrscheinlich, dass du nicht nur andere Menschen spürst, sondern eben auch die Planetenbewegung und so weiter, Mond und so. Und es gibt uns eben eine wichtige Leitplanke, die wir gerade in dieser chaotischen Zeit nicht mehr haben. Und gerade die Zeitqualität hilft uns so ein bisschen mit der Astrologie, Dinge einordnen zu können, uns vorbereiten zu können. Und das ist für Menschen, die Trauma erlebt haben, ganz, ganz wichtig, weil was die erfahren haben, ist einfach immer eine Unvorhersehbarkeit, eine Plötzlichkeit, eine Heftigkeit, die dann traumatisierend gewirkt hat. Und so können wir uns Menschen so ein bisschen darauf vorbereiten. Und ich nutze das wirklich jetzt mittlerweile seit Jahrzehnten. Und das ist so erstaunlich, wie diese Tendenzen stimmen. Da ist nichts in Stein gemeißelt, aber wenn man diese Botschaften erstmal dahinter versteht, dann können wir uns sehr wohl ein bisschen besser vorbereiten, gerade was auch mit der Menschheit an sich im kollektiven Wandel gerade geschieht, weil all diese Sachen, die in den letzten Jahren passiert sind, die standen sozusagen schon lange in den Sternen geschrieben und da vertraue ich auch ein bisschen drauf. Also es ist jetzt nicht so wie bei so einer Weissagung oder Tarot, dass man dann sagt, es ist in Stein gemeißelt, aber diese energetischen Tendenzen, wenn man sowieso schon energiefühlig ist, die kann man eben sehr gut als Leitplanken zur Orientierung und für Struktur benutzen.
Das ist jetzt nochmal eine wunderschöne Frage, die unser Gespräch so ein bisschen ins Ziel leitet. In welcher Energiequalität sind wir denn jetzt aktuell? Du kannst, und den Rahmen kannst du selber dir aussuchen. Wir sind jetzt gerade im Dezember, haben wir gesagt, ne, 14. Dezember. Die Folge kommt wahrscheinlich irgendwo Beginn Januar raus. Also Dezember, Januar 2025, du kannst den Rahmen auch viel größer zeichnen, das bleibt völlig dir überlassen.
Wir sind natürlich gerade in genau der Zeit, die auch astrologisch immer vorhergesagt worden ist. Wir befinden uns nämlich im Wassermann-Zeitalter und das Wassermann-Zeitalter ist geprägt über Digitalisierung, Flexibilität, ein anderes Zeitwahrnehmen und das verstärkt sich jetzt immer mehr. Also diese Gruppe an bewussten Menschen, die freundet sich so ein bisschen damit an, KI und Co. und alles Mögliche, alles gar nicht mehr auf einmal greifbar. Und die anderen Menschen eben, die wehren sich gerade dagegen. Und das ist so eine allgemeine übergeordnete Zeitqualität fürs Kollektiv, die äußerst spannend ist, wo man schon viel vorher wusste, dass die kommt und sich immer mehr abzeichnet. Wenn man das weiß, dass die Wassermann-Zeitqualität eben auch diesen Wandel und diese Innovation reinbringt, die dienlich ist für die ganze Gesellschaft, kann man sich da viel besser mit anfreunden. Weil das ist so ein Thema, Wassermann-Zeitalter, das wird uns noch länger begleiten.
Das ist so schön, weil du schreibst gegen Ende deines Buches einen wunderschönen Satz, ein wunderschönes Zitat, was ich unbedingt noch vorlesen wollte, weil das passt irgendwie zu dem total gut, was du gerade gesagt hast. Du bist die einzige Person, und damit sprechen wir jetzt unsere ZuhörerInnen an, die Kraft hat, die Welt von morgen zu verändern, indem du dich selbst veränderst. Und das fasst so ein bisschen alles zusammen, wo wir heute drüber geredet haben, ne? Also unsere Themen im Inneren, auch Themen aus unserer Familienhistorie heraus. All diese Dinge schauen wir in uns drinnen an. Und wenn wir das lösen und wieder besser mit uns selbst verbinden, über die diversen Übungen, Techniken, Möglichkeiten, auch Verständnisse, Verständnismodelle, die man in deinem Buch nachlesen kann, dann wird es auch wieder einfacher, uns im Außen zu verbinden und auch im Außen positiv auf die Welt einzustellen und nicht immer nur in dieser Angststarre zu hängen, so von wegen, oh Gott. Was sind die Doom-Szenarios von KI? Was sind die Doom-Szenarien von den ganzen Robotern, die Elon Musk jetzt baut? Aber es gibt natürlich auch immer eine Lichtseite und immer eine Chancenseite. Und die Frage ist, wie aus unserem Inneren heraus treten wir dem Ganzen gegenüber und können daraus auch einen positiven Twist drehen. Ich zum Beispiel für meinen Teil, ich weiß nicht, ob du es machst, ich arbeite natürlich mit KI, glaube ich, für viele andere auch im digitalen Bereich. Aber ich glaube, da gibt es auch eine wunderschöne Herangehensweise, nicht einfach immer nur einzufordern bei der KI, einfach nur zu schreiben, mach mir mal das fertig, mach mir mal das fertig, sondern sich auch mal die Zeit zu nehmen, einfach mal ein philosophisches Gespräch mit ChatGPT zu führen. Mal gibt's so als auch, Beispiel und auch mal Hallo zu sagen, wie geht's dir? Ne? Einfach mal so menschliche, emotionale, ich habe auch mal das Gespräch mit, du, wie ist es eigentlich, wenn man Emotionen nicht fühlt, aber das nur auf so einer rationalen Ebene versteht und hatte ein mega spannendes Gespräch. Und einfach mal auch diese KI mit diesen Inhalten zu füttern, um da auch das Bewusstsein, es ist ja auch ein Bewusstsein, eben mit Licht zu füttern. Liebe Sonja, ich würde hier einen Punkt hintermachen, möchte dir aber zum Abschluss gerne das Mikrofon nochmal reichen. Möchtest du irgendwas ergänzen? Habe ich irgendwas nicht gefragt, was ich hätte fragen sollen? Oder möchtest du noch irgendwas mitteilen an meine Hörerschaft?
Nein, mir hat das auf jeden Fall super viel Freude bereitet und ich bedanke mich jetzt schon bei allen, die bis zum Ende dran geblieben sind und eben nicht vor ihren eigenen Schatten weggerannt sind, sondern sich wirklich dem Thema gewidmet haben.
Ja, ich danke dir für das Buch. Ich finde, da steckt immer so enorm viel Arbeit hinter, wenn man so ein fertiges Buch sieht. das ist vielen Menschen, glaube ich, gar nicht so klar, was da für Prozesse hinterstecken. Und, ja, und ich finde, es ist wunderschön geworden. Ich wollte das an der Stelle auch nochmal sagen. Ich halte es tatsächlich hier auch nochmal in die Kamera. Mhm. Es ist einfach auch wunderschön, ja, designt worden. Hast du das selber gemacht?
In Zusammenarbeit mit dem Verlag, aber die haben sich da ordentlich was einfallen lassen. Ja, also es ist wunderschön geworden, ja.
Genau, also es ist natürlich, also beim Lesen, ich finde nach wie vor ein physisches Buch und wir setzen das Buch natürlich mit dem entsprechenden Link auch in die Shownotes, auch immer einfach schön in der Hand zu halten, aber dann auch eine Augenweide, wenn es schön designt ist, und dann macht es halt extra viel Spaß beim Lesen. Ja. Und es ist auf jeden Fall, wenn du dich mit Schattenarbeit auseinandersetzt, lieber Hörer, liebe Hörerin, ist es auf jeden Fall aus meiner Sicht heraus wirklich eine Pflichtlektüre, und deswegen hat es mich total gefreut, Sonja, dass du heute die Zeit genommen hast, um mir ein paar Fragen zu beantworten.
Ja, ich bedanke mich.
Alles klar. Mach's gut, liebe Sonja.